So, liebe Gemeinde zu Wenningsen, schön mal wieder bei euch zu sein. Und mit dem Wetter hat es ja auch geklappt. Und ich habe gehört, heute mit einem veränderten Gottesdienstprogramm. Das heißt, ich bin viel früher dran als erwartet. Aber keine Sorge, ich werde das nicht ausnutzen und die Predigt nicht ums Doppelte verlängern. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Unser guter Gott, wir danken dir, dass wir hier sind, aber vor allem, dass du unter uns bist mit deiner Liebe, Gnade, mit deinen Lichtstrahlen. So bitten wir dich um deinen Segen für uns und alle Welt. Amen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn. Unserem Herrn, der den Tod und den Teufel besiegt hat. Ja, liebe Gemeinde, ganz gegen alle Konventionen beginne ich mit dem Teufel. Offensichtlich hat dieses Unwesen, dieses personifizierte Böse, diese im Grunde ja eigentlich lächerliche, aber leider noch immer höchst wirksame Gegenmacht zu Gott. Offensichtlich hat diese Macht des Bösen, wenn man Nachrichten hört, Zeitungen aufschlägt, diese Welt an vielen Orten ziemlich fest im Griff. Gier, wohin man schaut, nicht nur zu den Bundesliga-Clubs und die horrenden Ablösesummen schauen oder in die Manager-Etagen von Konzernen, sondern auch zu ganz normalen Menschen. Machtgeilheit fast in jedem Land bei den Herrschern und ein unsäglicher und oft tödlicher, wir haben es gerade in Barcelona wieder erlebt, ein tödlicher Missbrauch von Religion und von Gott für ganz andere Zwecke. Was es damit auf sich hat und dass das eigentlich gar nichts Neues ist, davon erzählt die Predigtgeschichte für heute Morgen. Sie steht im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel, die Geschichte von der Versuchung Jesu, Lukas 4, Vers 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich doch einfach zu diesem Stein, dass er zu Brot werde. Aber Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und im Matthäus-Evangelium ist uns auch noch überliefert, dass Jesus hinzugefügt hat, sondern er lebt von einem jeden Wort Gottes. Aber der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche dieser Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit. Denn sie ist mir übergeben und ich, der Satan, gebe sie, wem ich will. Wenn du mich, Jesus, nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst allein den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und der Teufel führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? so wirf dich hier hinunter. Denn es steht ja geschrieben in einem Psalmvers, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus aber antwortete und sprach, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von Jesus eine Zeit lang. Jesus, frisch getauft, kommt vom Jordan zurück. Jesus hat dort am Jordan von Gott, seinem Vater, vor allen Anwesenden seine, wir sagen in der theologischen Fachsprache immer, seine Proklamation als Sohn Gottes erfahren. Die Stimme vom Himmel, die Stimme Gottes, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist voll Heiligen Geistes, so heißt es hier. Und der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. Und Jesus geht in die Wüste, in die Einsamkeit. Er möchte allein sein mit Gott, mit seinem Vater und er fastet. Fasten öffnet, wie wir vielleicht wissen, die Seele. Fasten hilft, einen anderen Blick zu bekommen. Wer fastet, der kann sich ganz anders für Gott öffnen als im normalen Alltagsgetriebe des Lebens. Wer fastet, wird aber auch verletzlicher, gerade weil sich die Seele öffnet. Und Jesus geht in die Wüste und fastet, um Gott zu begegnen, ihm nahe zu sein, seinem Vater. Jesus geht in die Wüste, um dort Gott zu finden und er findet den Teufel. Den Teufel, der sich ihm nähert. Wer seine Seele für Gott öffnet, der läuft offenbar durchaus auch Gefahr, dass auch andere Einflüsse sich nähern und zudringlich werden. Der Teufel nähert sich und natürlich, wie sollte es anders sein, in perfider und heimtückischer Absicht. Und er fängt das recht geschickt an, wenn du der Sohn Gottes bist, dann, Menschen sind ja nun mal eitel und Jesus war auch ein Mensch. Und der Teufel hofft, dass Jesus trotz allem auch ein wenig eitel ist. Wenn du tatsächlich der große Sohn Gottes bist, wenn du so ein toller Typ bist, wenn du so ein geistbegabter, frommer Mensch bist, dann könntest du doch ganz einfach in diesem Fall aus Steinen Brot machen. Damit trifft er auch gleich einen weiteren wunden Punkt, denn Jesus ist nach 40 Tagen Fasten tatsächlich entkräftet. Und er hat schlichtweg Hunger. Und er braucht Nahrung. Und Brot wäre jetzt gut für ihn. Überlebenswichtig eigentlich. Und der Satan verlockt ihn und lockt ihn mit etwas eigentlich ja Gutem und Wichtigem. Brot ist gut. Brot ist wichtig. Brot ist nichts Verwerfliches. Und der Satan weist Jesus eigentlich nur auf eine ganz logische Möglichkeit hin, wie Jesus seinen Hunger stillen könnte. Wenn du der Sohn Gottes bist, ist doch ganz einfach und ist doch nichts dabei. Das ist ja gerade unter anderem das Teuflische am Teufel, dass er doch eigentlich nur Gutes will, vorgeblich, und sich dabei ja auch ganz logisch verhält. Scheinbar. Jesus aber fällt nicht drauf rein. Er durchschaut offenbar die hinterhältigen Absichten des Bösen. Und Jesus antwortet und kontert theologisch mit einem Bibelvers und er erweitert damit die Perspektive, die vorher nur auf Hunger und Brot verengt war. Er erweitert die Perspektive, Brot ist wichtig, aber nicht alles. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wer seine berechtigten Bedürfnisse stillen will, der kann nicht einfach nur darauf starren, wie komme ich zu meinem Recht, sondern es gibt eben auch noch anderes zu berücksichtigen. Und zumindest hier spielt eben auch noch etwas anderes eine Rolle. Wir werden es gleich sehen. Denn der Satan, von Jesus im ersten Anlauf in seine Schranken verwiesen, versucht es ein zweites Mal und versucht Jesus ein zweites Mal. Und diesmal ist das noch eine viel größere Nummer. Er zeigt Jesus alle Reiche der Welt in einem Augenblick und verspricht ihm: all diese Macht, die will ich dir geben, und die Herrlichkeit, die dazugehört, das Ansehen, den herrscherlichen Prunk. Und der Teufel spielt sich dabei hier wirklich ziemlich groß auf, denn, so sagt er, mir ist das alles übergeben. Und ich verteile diese Macht, wie ich will. Natürlich ist es so, dass der Teufel damit etwas rumprotzt. Teufel protzen gerne. Mit etwas rumprotzt, was so gar nicht stimmt. Auch wenn man gelegentlich und heutzutage eben auch den Eindruck hat, dass da was dran ist, dass der Teufel die Macht auf Erden verteilt und die Herrscher einsetzt. Manchmal sogar durch demokratische Wahlen, wie jüngst in den USA. Aber eigentlich ist Gott ja der Herrscher dieser Welt. Und das bleibt. Aber abgesehen von dieser Protzerei des Teufels ist bei der ganzen Sache sowieso ja noch ein ganz gewaltiger Haken. Der Teufel stellt nämlich eine Bedingung. Du kriegst, Jesus, du kriegst diese ganze Macht dann, wenn du mich, den Teufel, anbetest. Und damit hat sich der Satan hier vollends entlarvt. Diese Macht bekommst du dann und nur dann, wenn du dich auf das Böse einlässt, wenn du dich mir, dem Teufel, mit Haut und Haaren verschreibst, indem du mich anbetest. Zunächst hätte man ja denken können, wieder, was ist denn eigentlich Schlimmes dabei und daran, wenn Jesus, der vollkommen Gute und Barmherzige, wenn der die Macht über die ganze Welt bekommt? Das wäre doch prima, wenn der Heiland die Welt regiert. Aber die Sache liegt ja auf der Hand. Hier, in diesem Moment, in dieser Situation, wäre auf diese Weise tatsächlich Satan der Herrscher der Welt. Er hätte Jesus, nämlich den Sohn Gottes, von sich abhängig gemacht. Wenn du mich anbetest, sagt er. Wenn Jesus sich darauf einlässt oder darauf eingelassen hätte, dann gehört er sozusagen zur Familie, zur teuflischen Mafia dazu, mit ihren Strukturen. Dann wäre Jesus nämlich dem Teufel verpflichtet gewesen, abhängig von ihm. Er müsste ihm sogar dankbar sein und würde dessen Herrschaft akzeptieren, wenn Jesus darauf einginge. Wer sich, und sei es sogar in bester Absicht, von den Strukturen und dem Wesen des Bösen abhängig macht und es anbetet und es akzeptiert, der verstrickt sich auch ins Böse und wird korrumpiert, bestochen. Jesus lässt sich nicht korrumpieren. Du sollst Gott als deinen Herrn anbeten und niemand anders. Niemand anders sollst du dienen, auch der Gier nach Macht nicht. Nun gut, noch aber gibt Satan sich nicht geschlagen. Er setzt noch eins drauf. Er hat noch einen Schuss. Und Satan geht ins Zentrum. Den Glauben, die Religion. Und das ist ja gerade für Geistbegabte, auf Gott vertrauende Menschen das Verführerischste, der Ort der perfidesten und gemeinsten Versuchung, der Glaube selbst. Ich lese nochmal die Verse. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so wirf dich hinunter, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren und dich auf Händen tragen. Wie ist das denn mit deinem Glauben, Jesus? So spricht ihn der Satan an. Du brauchst doch nur ganz fest zu glauben. Und dich auf Gottes Wort ganz fest verlassen. Und dann ist das doch richtig klasse. Und eine große Show vor aller Welt, wenn du dich hier von der Zinne runterwirfst und spürst, wie die Engel dich tragen, wenn du hier ganz radikal deinen großen Glauben demonstrierst und von der Zinne des Tempels springst und dich von den Engeln halten und tragen lässt. So eine Art antikes Bungee-Jumping, nur dass an der Stelle des Seiles dann hier die Engel den Fall aufhalten. Tu's doch, Jesus. Glaube doch. Vertrau doch deinem Gott. Ganz radikal. Eine schöne Sache, so fest zu glauben. Solch ein tragender, im wahrsten Sinne des Wortes, tragender Glaube. Eine schreckliche Sache, weil es hier gar nicht um Glauben geht in Wahrheit, sondern in Wahrheit um etwas ganz anderes, nämlich darum, Gott, den Vater Jesu Christi, Gott und den Glauben und das Vertrauen auf Gott zu missbrauchen. Das will Satan. Glauben und Gott nämlich für seine eigenen Zwecke einzuspannen, zum Beispiel eine tolle Demonstration zu funktionalisieren, sagen wir heute in der Fachsprache immer. Glauben zu funktionalisieren, Gott für seine eigenen Interessen in Anspruch zu nehmen und zu gebrauchen und damit zu missbrauchen. Satan will Jesus dazu verführen, Gott zu missbrauchen und ihn hier in diesem Fall für ein großes Event, eine Glaubensshow, ein Schauwunder in Anspruch zu nehmen. Jesus fällt darauf nicht rein. Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht in Versuchung führen. Und Satan ist geschlagen. Jesus hat den Versuchungen widerstanden. Und Satan zieht den Schwanz ein und verschwindet. Vorerst für eine Weile. Ich könnte hier enden. Und dann wäre es eine Geschichte über Jesus, den Sohn Gottes. Eine wichtige Geschichte, denn sie erzählt gleich am Anfang des Evangeliums, dass Jesus den großen Versuchungen des Lebens widersteht und widerstanden hat und nur so seinen Weg, nämlich den Weg zum Kreuz, wirklich hat gehen können, weil er diesen Versuchungen des Satans widerstanden hat. Und das ist richtig und das ist auch total wichtig, dass das hier am Anfang des Evangeliums steht. Aber hintergründig werden ja auch wir in diese Geschichte hineingezogen. Es ist ein wenig auch ein Spiegel unseres Lebens. Denn gar nicht zufällig sind es diese drei Versuchungen ganz genau, denen Jesus ausgesetzt sind. Es sind tatsächlich die größten Versuchungen, mit denen wir es als Menschen zu tun haben. Die Gier. Ja, natürlich, wir brauchen Brot, um zu überleben. Und wir dürfen und sollen das Leben auch genießen. Und niemand wendet etwas ein gegen den Besitz eines Eigenheimes oder so. Aber das ist ja gerade das Teuflische, dass dieser berechtigte Wunsch nach einem guten Leben oft heimlich, still und unbemerkt umkippt. In die Gier, immer mehr haben zu wollen, immer größer, immer schneller, immer schöner. Den Hals nicht voll zu kriegen, sagen wir so schön. Und dabei grenzenlos zu werden, nicht mehr zufrieden sein und vor allem rücksichtslos zu werden, skrupellos, nur noch die eigenen Interessen zu verfolgen. Das ist das Prinzip des Egoismus, zu dem Satan hier verführt. Und die Macht. Auch Macht ist ja eigentlich und an sich nichts Schlimmes. Wir üben ständig Macht aus, als Eltern gegenüber unseren Kindern, Leitung in Organisationen, wie zum Beispiel auch der Gemeinde. Auch Gemeindepastoren haben Macht. Regierungen. Aber auch hier ist die Versuchung, dass diese Macht, die jemand hat, grenzenlos wird, unkontrolliert und dass jemand sie nicht für die anderen ausübt, Eltern als Schutzmacht für ihre Kinder, sondern nur noch für die eigenen Interessen. Dann wird aus dem guten Gebrauch von Macht, Machtgeilheit und die Unterdrückung anderer Machtmissbrauch und Religion. Hier steckt eine besonders heimtückische Versuchung. Natürlich, wir sollen und dürfen Gott vertrauen und wir dürfen ihn auch in Anspruch nehmen, ihn bitten, uns von ihm tragen lassen. Selbstverständlich. Schwierig wird es aber dann, wenn wir versuchen, Gott für unsere eigenen Interessen zu funktionalisieren und nur noch einzusetzen für das, was wir schön finden. Wir sagen heute, wenn wir Gott nur noch als Wellness-Gott gebrauchen, der für unser Wohlgefühl und unser Wohlfühlen zuständig ist und die ganzen Härten der Nachfolge einfach außen vor lassen, wenn wir Gott nur noch dafür missbrauchen, dass er uns ein schönes Leben verschafft, das ist aber nicht die Botschaft der Bibel nur. Wenn wir Gott nur noch dazu missbrauchen, dass wir uns selbst verwirklichen, was ja an und für sich auch nicht schlimm ist, aber wenn wir Gott dazu benutzen, manchmal, ich habe gehört, ihr seid bei dem Thema Familie, missbrauchen Eltern auch in der Erziehung den lieben Gott, indem sie ihn funktionalisieren und einsetzen, um ihre Interessen den Kindern gegenüber durchzusetzen. Und politisch passiert es sowieso, wir sehen es in aller Welt, wenn Gott missbraucht wird zur Rechtfertigung für alles Mögliche, was nicht gut ist. Man kann Gott missbrauchen und funktionalisieren und das klingt nach außen dann sogar manchmal ganz schön fromm und ganz schön gut. Ja, Jesus will, dass Hungernde ihr Brot bekommen. Jesus, ihm ist alle Macht gegeben, aber von Gott. Jesus lebte in der Tat voll Gottvertrauen und er will, dass wir ihm vertrauen, aber ihm und nicht dem Satan mit seinen Versuchungen und seinen Verführungskünsten. Die Kraft des Heiligen Geistes ist uns gegeben, um unterscheiden zu lernen zwischen Hunger, der berechtigt ist, und rücksichtsloser Lebensgier. Und zu unterscheiden zwischen menschenfreundlicher Machtausübung und Machtgeilheit nur für unsere eigenen Interessen. Und um unterscheiden zu können zwischen Gottvertrauen im Leben mit Gott, dem ich mich wirklich anvertrauen kann, dass er mich trägt und hält, und zwischen dem Missbrauch Gottes, ihn einfach nur zu benutzen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um dazwischen unterscheiden zu können und mit diesen Versuchungen, denen wir in der Tat ständig ausgesetzt sind, souverän umzugehen. Am Ende des Vaterunsers beten wir und führe uns am besten nicht in Versuchung. Und wenn wir in Versuchung geführt worden sind, dann hilf uns damit umzugehen und löse uns und erlöse uns von dem Bösen. Das walte Gott. Amen.